embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst.
RevLab.
Wie sähe unser Lebensrhythmus aus, wenn nichts, aber auch wirklich gar nichts triefunken würde? Wir keine internen Antreiberinnen hätten oder externe Strukturen. Wo finden wir vielleicht noch so etwas wie einen freien Rhythmus? Einen tatsächlich freien Rhythmus? Diese Fragen beschäftigen mich schon länger und nach unserer Folge über Faulheit umso mehr. Ein Beispiel, das dabei für mich immer wieder auftaucht, ist die Alp oder der Bauernhof, also Orte, an denen die Tiere den Rhythmus angeben. Im besten Fall natürlich und vielleicht nicht unbedingt auf den herkömmlich bewirtschafteten Betrieben. Darum sind wir heute mit dem Leiter der Demeter-Ausbildung, mit Martin Ott, unterwegs. Der Pädagoge und Landwirt hat selbst 40 Jahre lang biodynamisch buret, unzählige Projekte umgesetzt und Politik gemacht, er schreibt Bücher und Lieder. Dabei ist die Kuh so etwas wie der Dreh- und Angelpunkt seiner Weltsicht, wie er uns auf dem Spaziergang um den Nussbaumer See in den Hügeln oberhalb von Frauenfeld erzählt.
Ja, Martin, du hast 35 Jahre lang mit Kühen zusammengelebt, mit der Natur sehr intensiv zusammengelebt. Was hast du daraus gelernt für deine Spiritualität?
Ich bin aus spirituellen Gründen Landwirt geworden, weil ich als mit etwa 17-jährig mit meinem Bruder, der 7 Jahre älter war und so ein bisschen eine Leitfigur für mich. Und da hat er, war damals diese New Life-Bewegung, das war so eine Bekehrungsbewegung der Christen in Zürich. Und er wurde da bekehrt und hat dann sehr stark gebetet. Und er hatte lange Haare und ein Bart und hatte dann ein BMW, einen alten BMW-TÜV. Und er ging also wirklich mit geschlossenen Augen über die Stoppstraße und hat gesagt, Jesus liebt mich, um mir zu beweisen, dass er jetzt in einer Hand eines großen Geistes ist und ihm nichts passieren kann. Und ich bin dann mit ihm einmal mitgegangen an einem Abend, habe dann so alles so langhaarige, imposante Menschen kennengelernt, die mir das Leben erklären wollten. Und mit der Bibel kam und sagte, da ist das Buch, da steht alles drin und du musst nichts anderes haben. Und das war so wie ein Balsam über meine Seele, die irgendwie suchte und so. Und ich hatte dann sehr starke Erlebnisse, auch körperlich, also beim Beten und so. Und wurde dann auch bekehrt und hat natürlich voller Freude meiner Freundin davon erzählt und die wurde dann ein bisschen kritisch und dann habe ich dann nach 2-3 Tagen einem großen Kongress, ich ging dann mit meinem Bruder überall hin und da war auch so ein internationales Volk, hat mich auch sehr interessiert, waren Inder da und als 14-, 15-Jähriger hatte ich das Gefühl, da kommt die Welt, oder? Da war so diese Zeit auch von der Musik her, jetzt ändert sich alles, die ganze Welt ändert sich. Und dann habe ich einen kennengelernt, der hat dann zu mir gesagt, ja, schau Martin, jetzt bist du bekehrt und jetzt hast du einen Platz im Zug, der fortfährt. Der Platz ist beschränkt.
Oh.
Es sind 144.008 sind in diesem Zug.
Ja.
Und du bist, weil du jetzt gestorben bist, bevor du gestorben bist, oder? Also weil du dich bekehrt hast, kannst du damit rechnen, dass du jetzt einen Platz hast. Und dann habe ich als 14, 15-jähriger Mensch dem gesagt, wenn das, was ich bei euch erlebt habe, stimmt, dann werde ich auf dem Perron sagen, wer will mein Platz.
Ja.
Und das war's. Und das war mein spirituelles Urerlebnis. Einerseits die ganz starken Bekehrungserlebnisse, die körperlich fühlbar waren. Ich sah 2 Tage lang in jeder Pflanze ein Christusgesicht. Ich dachte, was ist das? Und auf der anderen Seite diese Fehlinterpretation dieses Erlebnisses. Also das Erlebnis habe ich als wahr empfunden.
Ja.
Und das hat mich sogar als 15-jähriger Jugendlicher hat es mich gestärkt in der Sache. Das heißt, ich habe das alles in mir. Und es ist nicht irgendwo, sondern es hat alles mit mir zu tun. Und diese dieses Grunderlebnis hat mich schlussendlich dann in einer Krise, als ich Lehrer war und meine Frau, meine erste Frau, die Mutter meiner Kinder, nicht mehr mit mir zusammenleben wollte und so. Mhm. Das hat mich dann dazu gebracht, dass ich eigentlich einen Beruf suchte, der mich körperlich in die Welt sog.
Ja.
Ich habe immer das Gefühl gehabt, es gibt nichts Spirituelles, was nicht auch materiell ist. Und es gibt nichts Materielles, was nicht auch spirituell ist. Das heißt, die spirituelle Welt war für mich immer etwas Handfestes.
Ja.
Und es gibt nichts Spirituelles, also es gibt keinen Geist auf der Welt, der nicht einen physischen Fußabdruck hat. Es gibt eine Zeile aus einem Gedicht von Navid Kermani, die heißt: Die Erde ist aus Himmel. Also, das heißt, wenn wir das so denken, dann können wir das ganze Vermittlungspersonal zwischen Erde und Himmel als zwei Welten können einfach vergessen.
Ja?
Einfach vergessen, weil die Erde ist aus Himmel. Und es gibt da noch eine andere Strophe in diesem Gedicht von Navid Kermani. Keiner ging je verloren. Ja, nun, sagen wir das mal einem syrischen Folteropfer, das irgendwo zum Verschwinden gebracht wird. Aber trotzdem, keiner ging je verloren. Diese Grundhaltung hat mich geprägt und aus dieser Grundhaltung bin ich in die Landwirtschaft eingestiegen und habe in der Landwirtschaft immer die Mutter oder den Vater gesehen.
Ja.
Und darum war es für mich auch klar, eine ökologische Landwirtschaft dabei zu sein. Ich suchte da die biodynamische als das höchste Ökologie-Ding und habe dann jetzt doch 40 Jahre lang mitgeholfen, die Biobewegung aufzubauen.
Das ist ja verrückt. Also ich meine, in diesem jungen Alter ein solches Erlebnis zu haben, in dem ganz klar wird, diese Kategorien oder diese Dualitäten, die stimmen so nicht. Die sind quasi nicht wahr. Was hast du das Gefühl? Was hat das? Warum hast du als 15-Jähriger sowas erlebt?
Also ich bilde mir da gar nichts ein. Ich hatte viele Kollegen, die hatten ähnliche Erlebnisse.
Ja.
Ich bin in einer weltanschauungsstarken Familie aufgewachsen.
Ja, genau.
Mein Vater war anthroposophischer Arzt. Und es gibt so ein im Religionsunterricht in den Rudolf-Steiner-Schulen, der ist freiwillig. Und da hat mich mein Vater hingeschickt. Und da gibt es ein Ritual. Der Lehrer geht durch die Reihe. Und das ist mir auch das Leben lang geblieben. Er geht durch die Reihe und nimmt jedes Kind an die Hand und sagt, der Gottesgeist wird sein mit dir, wenn du ihn suchest. Und dann sagt man nicht, ich will ihn finden oder ich habe ihn schon gefunden, sondern sagt, ich will ihn suchen. Das heißt, mit dem bin ich aufgewachsen.
Ja. Ja, ja, ja.
Der Gottesgeist ist bei dir, wenn du suchst, nicht wenn du findest. Und ich habe natürlich dann auch in den ganzen christlichen Bewegungen, in den ganzen anthroposophischen Bewegungen, in den ganzen islamischen Bewegungen, in den ganzen indischen Bewegungen, in der ganzen Hippie-Bewegung, überall Menschen gefunden, die haben nicht mehr gesucht, sondern gefunden. Und die haben mich dann einfach nicht mehr interessiert. Und ich glaube, der Mensch ist das suchende Wesen. Das zeichnet ihn aus. Und ich sage jetzt nicht, das überhöht ihn, sondern das zeichnet ihn aus von einem Wesen, wie das in der Natur nicht sucht, sondern seine Rolle spielt. Und in der Natur, zum Beispiel der Wolf oder der Vogel oder das Weidekätzchen, das wir gerade da sehen, das sind alles Dinge, die eigentlich nicht suchen, sondern die sind.
Sie sind, ja.
Und die Ökologie ist. Die Ökologie hat sich aufgebaut durch das Suchen, hat sie sich dann aufgebaut in der Evolution.
Genau.
Ich sehe in der Evolution nicht einen Kampf, sondern das Suchen nach der Vielfalt. Und die Freude an der Vielfalt ist die Triebfeder hinter der Evolution.
Ja, oder, wo ist mehr Leben?
Ja, es ist die Freude an sich selbst, des Geistes, sich auszudrücken in einem Ding. So. Und dieses Suchen, das ist beim Menschen wie geistig geworden. Oder? Das ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier. Das hat aber nicht mit Hierarchie zu tun, sondern nur mit Unterschiedlichkeit. Und das war so immer mein Grundton im Leben.
Also die Suchbewegung, die war schon... Die war einfach da.
Ja. Es hat mich zum Beispiel fasziniert, warum das Sommergoldhähnchen, jetzt hören wir gerade eine Mönchsgrasmücke, und das ist ein Milan da oben, ein Roter. Ich habe als Kind schon die Vögel gekannt, weil ich hatte irgend von einem Götti eine Platte bekommen. Und es hat mich schon immer fasziniert, warum der Ton des Winter- und Sommergoldhähnchen, die sich in den Tannenspitzen aufhalten, eigentlich der Ton der Tannennadel ist. Wie tönt eine Tannennadel? Ganz spitzig und klein und hoch. Und es tönt die Tannenmeise, die dort lebt, eine völlig andere Vogelfamilie, und das Sommergoldhähnchen, das dort lebt, tönt gleich. Und ich habe immer einen Bezug empfunden. Ich kann das nicht erklären, kann ich nicht wissenschaftlich sagen, aber das wissenschaftlich einmal zu zeigen, das wäre ein Lebensziel von mir. Oder dass man das, ohne dass die Menschen das glauben müssen, das heißt wissenschaftlich, oder? Weil alles, was man auf Erfahrung hat, ist ja nicht Wissenschaft, sondern ist einfach Erfahrung. Aber es ist trotzdem wichtig.
Es ist, ja, mega.
Es ist eminent wichtig, weil ich Absolut. Bin aus dem zusammengesetzt. Es ist immer eine These. Darum sage ich suchen.
Ja,
es ist
ja,
immer
ja.
eine These. Aber es ist nicht bewiesen, es ist eine These. Ich bin eine These. Und meine Wahrnehmungen machen mir neue Thesen. Und ich suche und ich darf Dinge behaupten, die niemand sonst behauptet, weil ich sie so erlebe. Aber Absolut. Ich muss sie nicht zu einem Dogma erhalten. Dann ist Ende, oder? Dann ist es im Gestell und dann ist fertig. Und wer daran glaubt, der ist gut und der andere ist nicht gut. Punkt. Und das ist nicht menschlich.
Aber manchmal ist so meine Beobachtung, kann auch das Suchen an sich zu etwas relativ starrem werden.
Genau.
So dass man sich gar nicht erlaubt, anzukommen. Und ein Ankommen muss ja nicht irgendwann beendet sein. Das kann ja einfach weitergehen. Ich kann jetzt ankommen und dann im nächsten jetzt wieder ankommen.
Ja. Genau. Vor zwei Wochen mir eine Studentin, die jetzt neu in die Schule kommen will, sage ich, schauen Sie, Sie müssen einfach ein Motivationsschreiben schicken und erzählen, welcher Aff Sie gebissen hat. Weil sie müssen schon begründen, warum sie einen Beruf wollen, in dem sie mehr arbeiten und weniger verdienen als jeder andere. Und ich will das wissen. Ja, schon, was für Hoffnungen haben sie?
Ja.
Und über diese Hoffnungen müssen wir uns dann unterhalten, weil vielleicht kann ich die nicht befriedigen. Und dann kommen sie lieber nicht, weil sie dann 4 Jahre, ist ein halbes Medizinstudium. Und dann ist so. Und sie hat mir geschrieben, und das ist sehr ähnlich bei vielen. Sie hat mir geschrieben, ich habe in der Schule ein Denken gelernt, das ich mit der Zeit als kalt empfunden habe.
Yep.
Und dieses Denken möchte ich aber nicht verlassen in seinem Grundstruktur. Und ich hoffe, dass ich über die Natur, über die Landwirtschaft, über das Melken und das, was ich erlebt habe auf einer Alp, oder?
Yep.
Ich war einen Sommer lang auf der Alp. Das, was ich dort erlebt habe, dass das, wenn ich das, mein Erlebnis des Tuns verbinden kann mit dem, was mich glücklich macht, wenn ich juble vor Müdigkeit und wenn ich auf der anderen Seite die Natur sehe, die da eingebunden ist und die Kuh, die mich anschaut und die in der Natur frisst und die ihr Teller leer frisst und auf dem Teller schläft und in das Teller scheißt und das wächst wieder genau aus diesem Teller heraus, wieder ihr in den Mund hinein und diese Verbundenheit mit dem Ganzen, die mich jubeln lässt, dann gibt es für mich kein Halten mehr. Aber ich kann das nicht mit diesem kalten Denken, weil dann bleibe ich draußen. Ich bleibe dann ein Zuschauer. Und dann sage ich dann jeweils, genau das wäre die Voraussetzung für unsere Schule zu kommen, wenn du ins Aquarium springst und nicht nur von außen hineinschaust. Dieses Grundgefühl hatte ich immer im Leben. Ich bin ein Teil der Natur, aber ich bin auch frei. Ich bin frei, darüber zu denken.
Mhm.
Aber ich muss zuerst lernen, was Freiheit überhaupt ist, um zu überlegen, bin ich dann wirklich frei in meinen Gedanken oder bin ich das nicht? Oder bin ich nur ein Stein, der sagt, ich bin frei und in dieser Zeit ist er schon wieder 5 Meter in dieselbe Richtung geflogen?
Absolut,
oder?
Ja. Und wie spielt da die Kuh hinein? Wenn du sagst, diese Studentin schreibt von einer Wärme, die sie vermisst im ich sage jetzt mal, herkömmlichen, traditionellen Denken oder auch in unserer verkopften Gesellschaft. Ja, was kann die Kuh da tun für deine Freiheit?
Gar, ich finde, verkopfte Gesellschaft hat es so ein bisschen negativ getönt. Ich finde
es natürlich
nicht negativ.
Ja,
also
ja.
Ich finde, der Weg des Menschen, wie er heute ist, ist richtig. Wir leben in der schönsten Zeit, die es überhaupt gibt. Wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten, oder? Wir haben den See der ungeschöpften Möglichkeiten haben wir vor uns liegen. Aber die Kuh.
Aber die Kuh.
Die Brahmanen sagten, der große Weltengeist, Brahma, ungetrennt, wäre eben männlich und weiblich, der hat dem Menschen die Kuh auf die Welt mitgegeben. Ich habe euch die Kuh mitgegeben, dass ihr den Himmel nicht vergisst. Und das ist für mich ein Schlüssel im Erlebnis der Kuh. Und es ist bis, und ich habe ja dann ein ganzes Buch über Kühe geschrieben, genau, und versucht, diesen Himmel in der Kuh zu erklären.
Ja.
Ich gehe da so weit, dass ich behaupte in diesem Buch, es ist wahrscheinlich für die Pflanze das Schönste, was es geben kann in ihrem Leben, von einer Kuh gefressen zu werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Gesten und die Rhythmen anschaue, die eine Pflanze im Jahr macht, eine einjährige Pflanze, dann macht sie eine Geste von einem Vegetationspunkt des Samens zu einem Ausströmen, also zum Wachstum, bis zum Ausströmen ihren Pollen in die Stratosphäre, sage ich. Und wieder zurück über die Fruchtbildung in die Samenbildung wieder zum Punkt. Das heißt, wir haben, wenn man diesen Rhythmus anschaut, einen Punkt und ein eigentlich fast unendlicher Umkreis und wieder zurück zum Punkt. Das ist das wie so das Werden, das sich verlieren, das sich wiederfinden, das ist dann die Frucht und dann zum Punkt. So. Und wenn die Kuh eine Pflanze frisst, macht sie das in der Verdauung mit der Pflanze weiter.
Dass dieses Ausdehnen und wieder zusammen...
Genau, sie frisst die Pflanze. Die Pflanze dehnt sich in ihrem inneren Kosmos, in ihrem Raum aus. Es ist der Pansen, der ist 200 Liter groß. Und da drin kommt das ganze Geschmack der Pflanze zum Ausdruck, der sie mit Speichel von der Kuh verdaut. Dann dehnt sich das aus. Dann bildet sich an einem Punkt dieses Magens, bildet sich in der sogenannten Haube, bildet sich ein kleiner Knollen. Wenn ich dann mit Kindern, wenn ich mit den Kindern das anschaue und sage, schau, jetzt hat sie diesen Kosmospansen gehabt, dann macht sie eine Kugel draus. Aus diesen rund 200 Kilogramm Futter macht sie dann eine kleine Kugel daraus. Diese Kugel kommt nach oben und jetzt macht sie wieder ein riesen Erlebnis daraus, dass sie bis in die Schwanzspitzen fühlt. Meditativ, mit den Augen nach innen gerichtet, darum sagt man dumme Kuh, weil sie eben genau mit den Augen immer nach innen und nach außen gerichtet, genau im Gleichgewicht, oder? Und dann kaut sie das 72 Mal.
Wow.
Vielfach schön im Rhythmus 72 Mal, so wie wir zwischen 60 und 72 Herzschläge haben. Der Herzschlag ist auch Punkt und Umkreis.
Stimmt.
Und dieser Punkt und Umkreis, das ist der Urlebensrhythmus. Auf den ältesten menschlichen Spuren findet man das schon. Eine Spirale, dem hat man die Sonne gesagt, oder?
Ja.
Den Ahura Mazda, der Perser. Die Sonne, der Grundrhythmus des Lebendigen. Und die Kuh hat das in sich. Und darum sage ich, wenn jetzt die Pflanze beginnt zu tanzen in der Kuh, dann kann sie im Seelischen, das bei der Pflanze nicht so stark ausgeprägt ist, sonst würde sie ja schreien, wenn man ihr ein Blatt abreißt. Das macht sie nicht, nur stumm. Ich sage nicht, die Pflanze hat keine Seele.
Ja, ja, ja.
Aber sie ist nicht so stark präsent.
Ja.
Sie hat nicht so viel Autonomie wie beim Tier, oder? Beim Tier schaut sie zu den Augen raus. Die Seele der Pflanze schaut in die Pflanze rein. Da ist ein Weidenbaum. Wir sind jetzt im seelischen Raum dieser Pflanze. Der seelische Raum der Pflanze ist überall, nur nicht dort, wo die Pflanze ist. Das ist die Umstülpung des Tieres. Und wenn jetzt die Pflanze in diesem Raum drin eigentlich pulsiert, in diesem Tier drin, dann hat sie ein Erlebnis, das sie sonst nie hat.
Genau.
Und das ist eine neue Art von Zusammenarbeit, das ist eine neue Art von Wahrnehmung. Und dann ist der Pflanzenbrei, der hinten bei der Kuh rauskommt, ist ja genau dieses Sonnenzeichen. Punkt, Umkreis.
Umkreis, ja.
Also Bauern, die das begriffen haben, schicken mir dann jeweils ihre Kuhfladenfotos und sagen, schon wieder eine Sonne bei mir auf der Wiese. Und das, was da geschissen wird, ist schlussendlich genau das, was die Pflanze wieder braucht, um zu wachsen. Das heißt, es geht nicht zum Gleichgewicht raus. Und diese Fähigkeit der Kuh, die Pflanzen in ihr tanzen zu lassen, die Erde zu bescheißen damit, dann noch immer ein bisschen herumzugehen und nicht wie das Lama alles auf einen Berg zu scheißen, weil beim Lama ist es ja anders, oder? Wenn die Lamas, wenn sie scheißen, die warten alle, bis das Hauptlama geschissen hat und dann scheißen sie alle drauf.
Ja, die haben eine Toilette.
Und das ist ein Problem. Die brauchen auch mit der Zeit, wenn man zu viel Lama hat, brauchst du eine Kläranlage, weil du an einem bestimmten Ort der Welt eine zu starke Überdüngung hast. Ja. Die Kuh aber, die zieht, auch wenn sie große Herden sind, und sind immer im Gleichgewicht geblieben von den Wölfen und von den Raubtieren, im Gleichgewicht gehalten worden, weil sie sind die Mäuse der Raubtiere, sind sie im Gleichgewicht gehalten worden zur Fläche. Und dort, wo die Kuh ja Millionen Jahre lang gefressen und geschissen hat, in den großen Prärien, haben wir heute die Kornkammern der Welt. Ich komme zurück zu den Indern. Die Menschen werden ernährt, dass er den Himmel nicht vergisst, von den humusreichen Böden, die die Wiederkäuer aufgebaut haben. Und wir sind heute mit der Landwirtschaft daran, das zu zerstören. Darum ist für mich das Verständnis der Kuh, das richtige Verständnis der Kuh, ist ein Schlüssel, wie man die Landwirtschaft gestalten soll. Darum sage ich, Kühe verstehen, eine neue Partnerschaft beginnt. Oder? Und entschlossen habe ich mich, in die Landwirtschaft einzutauchen, als ich das erste Mal in meinem Leben eine Kuh versuchte, von Hand zu melken, ihre Wärme an meinem Kopf gespürt habe, diesen weißen Strahl, die Reinheit, der Schaum. Es war eine Kuh, die hat mir wirklich die Milch von Anfang an gegeben. Es war lange meine Lieblingskuh. Da war mir auch der Muskelkater an den Fingern egal und so. Und die Milch war so süß wie noch nie in meinem Leben. Und da habe ich gesagt, das will ich. Bei meinem Bruder, der jünger ist, der hat etwa ein Jahr vorher einen Hof übernommen, hatte vorher schon Höfe. Er hat diesen Umweg zum Lehren nicht gemacht, sondern wurde direkt nach seiner Schulausbildung Landwirt. Und ich ging dann zu ihm, kann sagen, auf Schweizerdeutsch, an Schärme.
Das heisst, nach dieser Trennung, in dieser Krise, fandest du den Schärme bei ihm?
Genau.
Also die Kuh ist im perfekten Gleichgewicht und
darum ist sie heilig.
Darum ist sie heilig.
Und sie haben
und
die Kuh so.
Ja? Ganz eigentlich sind unsere Körper, oder sie streben zumindest auch immer nach der Homöostase, nach diesem Gleichgewicht, auch der Planet oder das Leben selbst wahrscheinlich will ja eigentlich im Gleichgewicht sein.
Und Gleichgewicht, oder?
Oder es hat alles, ich erinnere mich da an eine meiner vielen Yoga-Ausbildungen, wo wir, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas für ein Theater aufführen mussten. Und da ging es um Ritter, um diese heilige Ordnung im Chaos, die als erstes gehört wurde oder was auch immer. Ritter, es gibt eine Ordnung, es gibt einen Rhythmus, es gibt ein Gleichgewicht. Warum ist es nicht unser aller erfahren, dass das so ist?
Ich glaube, das erfährt jeder Mensch, sonst kann er gar nicht leben. Es ist nur die Frage, wo und wie stark und isoliert er ist. Aber ich glaube, dass das Bewusstsein. Grüezi,
mit Sie.
Ich glaube, das Bewusstsein, dass ich mit dem Wort Ich, ist das einzige Wort, das wir brauchen und jeder meint etwas anderes.
Ja.
Wenn ich sage Baum, dann ist wahrscheinlich gut möglich, wenn wir uns verständigen, dass alle einen ähnlichen Baum haben.
Und man kann
sogar,
weniger, ja, genau.
Man kann sogar den Begriff des Baumes, kann man auch ein bisschen sinnlichkeitsfrei denken. Mhm. Das heißt, das ist das, was den Baum als Baum ausmacht gegenüber einem Stuhl.
Ja. Ja.
Oder?
Ja.
Also das heißt, es gibt auch der Begriff Baum ist eine Realität, oder? Und unabhängig, ob es eine Birke oder eine Fichte ist. Und auf der anderen Seite ist das Wort Ich einfach nicht dasselbe, wenn das du sagst oder ich sage. Das ist wirklich grundsätzlicher Unterschied. Mhm. Aber dieses Wort Ich, und dass der Mensch etwa so mit 2,5 Jahren beginnt, er sich zu sagen, mein Enkel, unser jüngster Enkel beginnt jetzt. Oder?
Ja.
Und das ist eine Erleuchtung.
Ja.
mit 2,5 Jahren, wenn man ich sagt, und plötzlich nicht mehr den Namen. Das ist eine Erleuchtung, wenn etwas, was von ein Gegenstand, der von außen beschrieben wird mit einem Namen, plötzlich von innen her sagt, ich bin.
Ja, ja,
und dieses
ja, ja.
Ich bin, oder? Moses hat im Dornbusch hat er gesagt, wer bist du?
Ja.
Ich bin der Ich Bin.
Ja.
Das heißt, ich bin diese Kraft, die das Gleichgewicht herstellt zwischen dir und der Welt. Zwischen im Indischen Mikrokosmos und Makrokosmos.
Ja.
Und wenn man das ernst nimmt und sagt, ja, es gibt nichts Geistiges, das nicht seine physischen Spur hat, also dann ist die physische Spur, ist eigentlich dieses Ich Bin,
ja.
ist das Gleichgewicht zwischen dem Erlebnis, ich erlebe mich von innen und ich erkenne mich von außen.
Mhm.
Für das Erkenne mich von außen brauche ich Freunde.
Den ja, genau.
Oder?
Eine Welt,
Freude,
die spiegelt.
Brauche
genau,
die Sozialität?
Genau.
Wer bin ich in der Sozialität? Und für das Erlebe mich brauche ich Meditation. Dieses Erlebnis ist übrigens das Grunderlebnis, das ich meinen Studenten versuche zu vermitteln in der Landwirtschaft, oder? Also es ist nicht egal, wie du etwas machst.
Nein, voll nicht.
Verstehst du? Weil wenn das stimmt, dann ist es nicht egal.
Nein.
Du darfst auch deinen Stil haben und der ist, musst du sogar haben.
Ja, ja.
Aber das Verharren in diesem Gleichgewicht und nicht Erstarren in diesem Gleichgewicht ist das Suchen.
Ja. Und so finde ich das Suchen auch wieder, bin ich wieder einverstanden.
Oder Hegel würde es nennen, das Werden. Oder?
Ja, ja,
für Hegel
ja.
ist die Welt, für Hegel ist die Welt das Sein und hinter dem Sein ist das Werden und hinter dem Werden ist nichts.
Ja.
Kann ich ganz, ganz mitkommen.
Ja, ja.
Kann ich ganz mitkommen. Aber und dieses Gleichgewicht, oder, das ist eine Omnipotenz, sage ich mal, eine, übersetzt heißt das allmächtig, ist auch so ein katholisches Wort, oder? Allmächtig, Omnipotenz ist viel schöner. Zum Beispiel die Pflanze ist omnipotent. Warum? Weil aus jeder Zelle der Pflanze wieder eine Pflanze wachsen kann. Und das ist omnipotent, das heißt allmächtig. Das heißt, die Pflanze ist in der Zelle und als Ganzes zeitgleich da. Es ist nur die Frage, welche Zeitgestalt ist es jetzt gerade. Und ein gutes Gespräch ist auch omnipotent. Und das kann man nur durch das Suchen, durch das Zuhören, was ich jetzt ganz schlecht mache. Jetzt bin ich auf Senden eingestellt, nicht auf Zuhören. Verstehst du mich? Also
ja, ja,
das
ja,
ist
voll.
Eigentlich die Essenz. Und jetzt wird alles plötzlich ganz, ganz holzschnittsartig, oder? Man könnte jetzt so Dogmen draus machen, weil die Sätze sind sehr stark, die ich jetzt sage, und sehr wahrheitsgefüllt für mich.
Mhm.
Und jetzt könnte man daraus ein Dogma machen, jetzt muss man alles wieder wegwischen und wieder neu entwickeln. Pop.
Ja.
Das ist das Suchen,
ja.
oder?
Ja.
So verstehe ich die Anthroposophie und darum bekomme ich sehr Hühnerhaut und Pückel, wenn jemand die Anthroposophie nicht so versteht, sondern es ist ein großes Problem. Steiner, der die Anthroposophie komponiert hat, sage ich mal, 3500 Vorträge hat man von ihm aufgeschrieben. Und es gibt Menschen, die haben dann ein Suchtpotenzial. Und ich meine das jetzt nicht, um Anthroposophen zu bashen, sondern ich meine das nur als Beispiel, wie man mit dem Suchen umgehen kann. Also, dass das Suchen dann dich zu Antworten führt, die du die Frage noch nicht hast. Und dann bist du ein Antwortautomat
ja.
und weißt auf jede Frage schon eine Antwort. Und das ist so etwas Kümmerliches und so etwas Totes. Und der Mensch wird bleich und asozial und niemand versteht ihn mehr, weil er immer noch Antworten predigt von Fragen, die er noch nie
ja.
erlebt hat.
Ganz
und das
genau.
spürt man.
Ganz genau.
Und dann
genau.
nimmt man es nicht ab. Und dann,
ja.
hat er dann werden seine Antworten erst recht bestätigt, weil er dann einsam wird und die Welt wird schlecht. Und dann ist man so nahe einer Verschwörungstheorie, so nahe.
Ja, und
so
das
nahe.
Ist ja dasselbe mit all den Religionen, mit all den spirituellen Strömungen, auch mit dem Yoga. Wenn du das wenn du einfach Antworten daraus ziehst, ohne das wirklich zu erleben, ohne die Fragen zu erleben, dann
Aber
ist
weißt
es
du das Problem
tot.
Mit dass du immer meinst, du erlebst es, aber du erlebst es nicht. Und das kannst du nur von außen bekommen, diese Antwort. Indem du dich im Sozialen mit Menschen unterhältst, die nicht deiner Meinung sind. Und, ja. die, und dann zuhörst, wenn sie sagen, du, jetzt spinnst du, glaube ich, ein bisschen. Da muss ja. man zuhören und nicht sagen, der andere spinnt. Ich ja. habe recht. Und das ist auch Suchen. Suchen heißt eben wirklich jeden Teil absuchen und ernst nehmen. Und das heißt, seine Freunde absuchen und ernst nehmen und ihnen die Definitionsmacht geben, mich zu beurteilen und nicht sagen, nein, du verkennst mich, ist dein Problem. Sondern jawohl, jawohl. Und dann darüber wieder zu sich gehen und das ernsthaft prüfen.
Absolut, ernsthaft. Ja. Ja, und das macht ja nicht Halt bei den Freunden. Also ja. für mich, ich will auch vom Grashalm hören, was findest du? Oder von diesem Dings da.
Das ist kein Dings da, sondern das ist eine Marienkäferli-Larve.
Wirklich? Ja. Und von wegen hören und von außen sich auch immer mal wieder zu überprüfen und überprüfen lassen. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber auch in der Stille zu hören, in der Meditation zu hören, was, wo bin ich jetzt?
Ja, wobei man aber immer...
Sind meine Antworten lebendig oder sind sie ja. schon tot?
Das ist das eine, aber es ist noch nicht der Schluss.
Nein, natürlich
sondern
nicht.
Man muss dann auch fragen, welche Stimme höre ich? Und das kann man wieder selber nicht beurteilen, weil ich die Stimme habe nur ich gehört. Und man kann dann zu anderen Menschen sagen, hast du dann auch eine Stimme, wenn du das so und so machst? Hörst du diese auch? Ist die hoch? Ist die dunkel?
Ja.
Was sagt sie genau? Will sie dich fangen? Was sagt sie, wenn du sie fragst, wer bist du?
Ja.
Geht sie dann weg oder nicht? Und ist das wirklich eine Stimme, die sich auf einer freilassenden Art mit dir auseinandersetzt? Und alle Stimmen, die dann beginnen, mich unter Druck zu setzen.
Ja.
Also ich habe das Leben lang mit Menschen zusammengearbeitet, die Stimmen hören.
Aber nicht in einem positiven Sinn.
Positiv und negativ.
Ja, ja.
Und die eine ich war vielleicht ein Patient, der neben mir am Essen sitzt und sagt, ist das Menschenfleisch auf meinem Teller? Mhm. Und dann sage ich, nein, komm, dort hinten ist der Metzger unserer Metzgerei, den können wir gerade fragen, von welchem Tier das ist. Und dann ist er ganz glücklich weiter. Mhm. Weil bei seiner Stimmen, das ist Menschenfleisch, hat es innerlich kein Errorpunkt. Halt, falsche Stimme. Und er wird eigentlich, aber und das ist schon ein Weg der Heilung, dass er mich fragt.
Absolut, ja.
Weil viele Absolut. Menschen fragen nicht. Viele Menschen, die spirituelle Erlebnisse haben, das heißt innere Erlebnisse, etwas hören, die fragen nicht.
Ja.
Ein solcher Mensch ist zwar hochgefährlich, weil diese Stimme kann dann plötzlich auch sagen, jetzt gehst du auf irgendjemand los mit dem Messer und so, mhm. und psychotisch, oder? Mhm. Aber immerhin hat er reagiert, um gesund zu bleiben. Hallo, stimmt das? Jesus Gott!
Genau, stimmt
und
das.
Und das machen viele Menschen nicht. Das heißt, sie sind nur geschützt durch ihr Gleichgewicht, aber eigentlich nicht in der Methodik. Weil der wirklich unter den Stimmen leidet, der muss eine Methodik entwickeln, das, was wahr und unwahr ist, mit anderen Menschen zu teilen, um zu beurteilen, dass seine These, dass diese Stimme überhaupt gibt, die er aber sehr laut hört,
überhaupt
irgendwie kommt. Und viele Religionen sind solche Stimmen, wo die Hierarchie der Menschen und die Massenhysterie, wo dann einfach das Ich des Menschen ausgelöscht wird in einem Du. Und das ist eine tiefe Sehnsucht des Menschen.
Ganz genau.
Das ist immer die Frage, ja, bin ich auch meine Außenwelt? Aber auch da muss man suchen. Und einem gesunden Menschen wird es in einer Masse unwohl. Genauso wie es einem unwohl wird in einer Individualität, die innerlich mich aus den Angeln hebt. Über das gesunde Maß hinaus. Eben, du musst jetzt das Messer nehmen und diesen Mensch von hinten erstechen.
Mhm.
Oder du musst jetzt einen Sprengstoffgürtel anschnallen und dich vor einem Kindergarten in die Luft sprengen. Das sind menschenkundliche Phänomene, die wir viel zu wenig religionsunabhängig in allen Religionen finden und diskutieren können. Weil man dann immer meint man sei islamophob oder christophob oder hindufob oder weiß nicht immer. Mhm. Aber einfach, ich glaube, wenn wir da eine Wissenschaft entwickeln können, und das machen ja die Psychiater und die Psychologen und so weiter und die Leute, die Trauma bewältigen und so weiter. Also diese Frage, wie können wir, was braucht der Mensch für Bedingungen, um ein sich selbst kontrollierendes System zu sein, das im Gleichgewicht bleibt. Die Kuh, die ist im Gleichgewicht.
Die ist einfach, ja.
Wenn die Kuh Methan furzt oder zu viel Dünger macht, dann ist es dem Mensch sein Problem, weil genau. Die Kuh hat mehr Humus gebildet als Methan gefurzt im ökologischen Konzept, weil sie mit ihren, sogar ihre Klauen, die dazwischen einen Spalt haben, führen beim über die Wiese gehen dazu, dass sich Humus bildet. Mhm. Ihr Kohlendioxid ausatmen, der an die Gräser atmet, führt dazu, dass die Gräser anders wachsen, als wenn sie dieses Kohle, der Wiederkäuer nicht haben und so weiter. Ist ja klar, die Natur ist so, hat Milliarden Jahre lang gebraucht, um dieses unendliche Netz von Fäderlein zu einem Ganzen zu machen, wo man kann sagen, das Ganze ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. Oder? Und die Wissenschaft kann immer nur einen Faden zeigen.
Eben.
Oder? Und dann, und dem ist sie wunderbar, aber den Effekt des Ganzen kann sie nicht zeigen. Und das Ganze ist ein wahnsinniges Erlebnis von uns. Und das passiert dort, das Ganze, wo wir Zwischenräume haben. Zwischenräume ist das Suchen. Ja, genau. Ein Zwischenraum ist ein Suchen. Und das ist am Zwischenraum zwischen Weg und Wiese haben wir einen Zwischenraum. Und da wachsen andere Pflanzen, siehst du da?
Ja, ja.
Und dort vorne ist der Wald. Und am Waldrand haben wir einen Zwischenraum. Und wir können den Wald dann, vom Menschen wird der Waldrand dann eine Linie gemacht, weil er sagt, da ist Wiese und da ist Wald und im Wald haben wir ein Waldgesetz und der Wiese haben ein Landwirtschaftsgesetz und nach 150 Jahren ist der Wald eine Linie und kein Zwischenraum mehr. Aber eigentlich würde der Wald auslichten gegenüber der Wiese. Das heißt, es würde eine Wiese hineingehen und würde ab und zu ein Baum herauskommen. Und dann haben wir zwischen Wald und Wiese, haben wir dann einfach eine neue Welt, die mehr ist als nur Wiese und Wald. Ja. Das heißt, wir haben dort mehr Vogelarten, wir haben dort mehr Eiweißproduktion, aber es ist nicht mechanisch erntbar, sondern wir brauchen eine Zwischenraumwirtschaft dort. Die kann man nur von Hand machen oder vielleicht bald einmal digital. Es ist eine große Hoffnung auf die Digitalisierung der Landwirtschaft, dass wir eine so feine Technik entwickeln können, weil ein Mähdrescher braucht eine Monokultur, da er durchfahren kann. Ja. Und dass wir solche Maschinen entwickeln können, die Diversität ernten. Das heißt, mit Drohnen und vielleicht sogar mit weniger Aufwand als ein Mähdrescher, aber mit einer hochfiligranen Technik, eben die Vielfalt, der Landwirt muss die Vielfalt anbauen. Oder wir können schon sagen, Biolandbau kann die Welt retten, aber das kann sie nur, wenn der Biolandbau anders ist als der konventionelle und nicht einfach auf Spritzen verzichtet, sondern eine Explosion der Diversität an einem Standort. Und da brauchen wir aber neue Maschinen, die nicht in Linien fahren, sondern vielleicht kreisrund und die zwischen Pflanzengemeinschaften, die einen ernten und die anderen noch wachsen können, ohne die zu zerstören und zu zermalmen, oder?
Was ich da auch wieder höre, wie bei vielen Gesprächen und bei vielen Dingen, die ich sonst so höre in mir drin, der Zwischenraum ist der Raum, in dem kein Entweder-Oder herrscht, sondern beides oder alles. Und dadurch diese Omnipotenz sich auch sehr deutlich zeigt. Weil es ist nicht entweder Wiese oder Wald, sondern es ist ein bisschen von beidem und noch mehr.
Es ist mehr Geist drin. Wir haben angefangen in unserem Gespräch, wo ich gesagt habe, die Erde ist aus Himmel. Das heißt, es gibt nichts Geistiges, Himmlisches, das nicht auch eine Spur hat im Irdischen. Es gibt nichts Irdisches, das nicht auch eine Geistige. Was ist der Geist eines Steines? Den Geist des Steines erlebe ich jeden Morgen, wenn ich meinen Fuß aus dem Bett strecke und mich darauf verlasse, dass der Boden mich trägt.
Ja.
Das verdanke ich dem Stein, der unverrückbar dort ist, wo er ist. Was für ein verlässlicher Geist ist das?
Das stimmt.
Ich habe eine hohe Dankbarkeit gegenüber dem Stein, dass er mir die Möglichkeit gibt, mich auf der Erde zu verlassen, dass der Boden mich trägt. Ja. Wenn ich das nicht hätte, könnte ich gar nicht Mensch sein, so wie ich heute bin. Das heißt, ich verdanke mein Menschsein dem. Geist ist der See der Möglichkeiten. Mhm. Und die Materie ist der geschöpfte See der Möglichkeiten und ist darum immer, hat eine Form, die es von dem Schöpfer, also von dem Küchenschöpfer, nicht von dem Schöpfer im Alten Testament, von dem Schöpfer bekommt. Und wenn ich wahrnehme, wenn ich herumgehe und wahrnehme, schöpfe ich ununterbrochen. Ich mache jetzt die Vögel, die wir hören. Wenn du mir zuhörst, dann hörst du die Vögel nicht, weil du dich fokussierst auf mich. Ein Tier würde aber die Vögel gleichzeitig...
Das stimmt eben nicht. Meine Wahrnehmung, meine Aufmerksamkeit, die kann zu einem, auch zu einem solchen Zwischenraum werden. Und ich kann sowohl das Gehörte hören, verstehen und die Vögel hören und meine Füße in den Schuhen spüren und die Menschen hören, die da kommen.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber das können wir nie so wie ein Tier.
Wahrscheinlich nicht, nein.
Weil im Tier kommt dann der Instinkt.
Ja.
Das heißt, beim Tier kommt dann zum Beispiel bei einem Reh, das Wehen hat und es kommt ein schlechtes Wetter, dann weiß das Reh, jetzt muss ich meine Wehen unterbrechen für eine kurze Zeit, weil es zu gefährlich ist, im Regen mein Kind zu gebären. Und um die Wehen zu unterbrechen, gehen sie zu einem Nussbaum und fressen die Blätter. Und das heißt stark Wehen unterbrechen. Und das Reh muss nicht in einen Mikrokräuterkurs.
Nein.
Und da kommt auch noch die alte Großmutter des Rehs und sagt, ja, versuch mal mit Eibe. Ja. Und ich habe gestern ein Buch gelesen, wenn man die Nussblätter noch zweimal kaut, wieder ausspuckt und wieder frisst, ist es noch besser. Oder was immer, versteht? Das würde ein Mensch sagen. Aber das Reh geht mit tödlicher Sicherheit und hinterfragt seinen Instinkt nicht. Instinkt ist die nicht hinterfragte innerliche Wahrnehmung. Und der Mensch hinterfragt alle seine Instinkte, weil das macht seinen Geist aus. Das heißt,
aber ist
er
es
sucht.
Notwendig?
Ja, das ist sein Wesen. Das ist das Suchen. Das ist das Suchen.
Hast du nicht das Gefühl oder das Erleben nach so langer Zeit eben in dieser intensiven Beziehung mit den Kühen, mit der Wiese, mit den Bäumen, mit den Bienen ja auch, dass wir mit genauso tödlicher Sicherheit unseren Instinkten auch folgen könnten?
Ja, aber dann sind wir keine Menschen. Wir müssen Menschen sein.
Ja.
Wir können, eine Kuh kann nicht sagen, ich werde Elefant. Und ein Mensch kann nicht sagen, ich werde Mensch. Wir haben inzwischen eine Welt, da bin ich an einem sehr heiklen Punkt, ich weiß. Und ich weiß auch nicht, ob es stimmt, was ich sage. Aber ich habe da schon eine Argumentationslinie. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich die aufs Tonband schwitzen will.
Ah.
Aber oder man kann sich fragen, was ist, wenn wir davon ausgehen, das ist auch, wäre ein ganzes Leben lang zu erklären,
ja.
Wenn wir davon ausgehen, wir haben eine gewisse Freiheit.
Ja, genau.
Und alles zeugt eigentlich darauf hin. Also zum Beispiel, wir haben nur eine Freiheit im Tun, also nicht die Instinktgebundenheit, sondern die Freiheit. Also der Gedanke, ein Atomkraftwerk zu bauen und dann nach 30 Jahren zu sagen, oh Scheiße, was machen wir mit dem Abfall? Der Gedanke, Benzinmotoren zu bauen und nach 100 Jahren zu sagen, oh, jetzt haben wir das Ganze, diese ganzen Dinosauriers und alten Bäume haben wir jetzt da in die Luft gejagt, wie sammeln wir das wieder ein, oder? Also das zeugt von Instinktlosigkeit.
Genau.
Und jetzt ist meiner Meinung nach die Lösung nicht das Zurück.
Nein.
Sondern die Lösung ist zu sagen, wie lebe ich meine Freiheit und was mache ich aus Freiheit und aus Beziehungsrealität zur Natur nicht. Was mache ich nicht? Und was ist der Antrieb, dass man das macht? Das ist die Liebe. Mhm. Weil Liebe gibt es nur aufgrund von Freiheit. Die bedingungslose Liebe. Ja, genau. Ist auch eine Frage, gibt es, weil wenn man die Freiheit ablehnt, muss man eigentlich auch die Liebe ablehnen, weil die Liebe heißt, ich helfe dir, das zu sein, was du willst und nicht, was ich will. Das, was du willst. Ich helfe dir, Kuh, das zu sein, was du willst. Ich helfe dir, Tulpe, das zu sein, was du sein willst. Für das muss man es verstehen. Also nicht verstehen, indem man sich den Verstand zumacht, sondern verstehen, also man muss es lieben. Das heißt, es muss einem wichtiger werden. Bedingungslos heißt nichts zu tun mit mir. Schenken, Geld wegschenken, ohne Bedingung, ist ja. solche Kraft, oder?
Genau.
So, und genau. wenn man sagt, die Freiheit, die innere Freiheit, es nicht zu tun, und man es trotzdem tut, ohne dass man in den Himmel kommt oder nicht in den Himmel, sondern einfach bedingungslos.
Einfach will.
Wenn ich sage, ich komme dafür in den Himmel, ist es schon nicht Liebe. Das ist praktisch, weil im Himmel ist viel schöner als in der Gülle. Oder in der Hölle, wo es so heiß ist. Ich weiß nicht was.
Ja.
Und wenn man jetzt fragt, was ist das höchste Göttliche auf der Welt, das ich erfahren kann, dann ist es das Vertrauen, das jemand dem Menschen gegeben hat, frei zu sein, um die Liebe zu entwickeln. Nicht zu sagen, du musst jetzt, sondern
du kannst,
um die Voraussetzung zu schaffen.
Genau, genau.
Und wenn ich heute, 50 Jahre später, nach meinem Erlebnis dort im Kohlenkeller mit meinem Bruder, frage, was habe ich da erlebt? Die anderen haben immer Jesus gesagt. Dann meine ich, ich neige dazu, zu denken, dass ein göttliches Wesen in einem Menschen gelebt hat, um dem Menschen zu ermöglichen, die Freiheit zu haben. Das heißt, wenn das stimmt, und das wäre der kosmische Christus, wenn das stimmt, dann wäre das Geschenk an die Menschen unabhängig von dem, ob er Christ ist oder nicht. Weil was soll dann das, wenn man an die Liebe Bedingungen knüpft? Unabhängig von dem, ein menschenkundlicher evolutionärer Schritt, das heißt, der den Menschen Geschenk bekommt als Vertrauen des Kosmos, oder? Als Vertrauen des Kosmos, geh du jetzt diese Liebe entwickeln, weil das ist der nächste evolutionäre Schritt, dass die Welt sich selbst organisiert über den Menschen. Und das wäre die moderne Ökologie. Und das hat nichts mit einem Glauben zu tun, sondern könnte das sagen, das ist eine Tatsache, eine Menschentatsache. Unabhängig, ob die Menschen im Urwald leben und einer Naturreligion nachgehen oder ob sie jeden Tag in die katholische oder reformierte Kirche gehen. Das hat überhaupt nichts mit ihm zu tun, das sind alles nur Zötteli am Kleid, blöde Zötteli. Das Ding ist etwas ganz anderes, oder?
Ja.
Und so sehe ich das, oder? Ja. So sehe ich das. Und darum sehe ich eigentlich, die Menschenaufgabe ist die Entwicklung der bedingungslosen Liebe. Und das heißt eine Beziehung, und alles wird beschenkt vom Menschen. Weil die Liebe ist wahrscheinlich die einzige Kraft in unserem Universum, die beim Schenken sich steigert. Das ist das Gegenteil der Erdölquelle. Oder wenn man das ein bisschen erfährt in seinem Leben, dass man sich immer wieder dazu bringt, Empathie so stark zu entwickeln in sich selbst, dass man bedingungslos jemandem hilft auf seinem Weg.
Was auch immer der Weg
dann
sein mag.
Was auch immer der Weg ist, und da muss man sich entscheiden, oder? Wie kann man das, ohne ihn auf den Weg zu schubsen, ohne ihn zu ginken, ohne ihm Fallstricke zu bauen, sondern wirklich. Und ohne Dank zu erwarten, ohne ein Gegengeschäft, ohne das Gefälligkeitskonto, ohne das Bankkonto, ohne alle die Konten, die wir sozial überall streuen und die Menschen sagen, ich habe ich dir mal, du mir auch. Ohne einfach aus der Empathie, so wie man einen Menschen rettet. Ist so klar, man macht nichts, wenn einer am Trinken ist, macht man schnell, Jackpunkt, also komm, 100 Stutz, ich rette, ist gut, oder? Sondern man macht es. Das ist eine tiefe im Mensch angelegte Sache. Mhm. Und wenn man das aufgrund von Freiheit, nicht nur in der absoluten Notsituation macht, wo man ja dann auch noch aus seiner eigenen Vergangenheit und Traumas heraus denken kann, ja, vielleicht rettet mich dann auch mal, wenn ich es jetzt mache. Und so. Aber das denkt man ja alles nicht. Das ist eigentlich meine Vision einer modernen Ökologie.
das setzt so viel Maturität voraus.
Hä?
Das setzt so viel Reife voraus.
Findest du? Kinder ja, schau mal. Das.
Ja, Kinder schon. Aber dann schau mal in die Welt.
Ja, aber das heißt ja nur, dass es stimmt, weil es eben eine Weltenaufgabe ist.
Ja.
Und weil wir jetzt genau an diesem Punkt stehen, denke ich, und wir standen immer schon an spannenden Punkten, aber dieser Punkt geht jetzt langsam an die Frage, haben wir eine weitere Existenz?
Ja.
Und ich sehe eigentlich eine Partnerschaft zwischen Tieren und Menschen. Ich gehe davon aus, dass zum Beispiel die Nutztiere mit den Menschen mitgekommen sind. Auf diese Reise. Und die warten darauf, befreit zu werden. Aber man kann die natürlich jetzt nicht alle Mästereien aufmachen und das Zeug herumrennen, weil das ist für sie auch eine Katastrophe. Aber wir brauchen, es ist die Frage der Zukunft ist, können wir unsere gesellschaftlichen, zum Beispiel die Frage des Geldes, die Frage der Finanzströme, die Fragen, wo wird Geld verdient, wo wird Geld geschöpft, wo werden Werte gemacht? Wem gehören diese Werte? Alle diese Fragen müssen wir an dieser Grundfrage prüfen und versuchen neu zu organisieren. Und dann werden wir eine Gesellschaft bekommen, die Naturrhythmen, weil die Naturrhythmen kommen zurück.
Ja.
Weil ich werde dann sagen, ja Baum, ich will, dass du Baum bleibst. Wenn du dich entwickeln willst, dann mach das. Ich gebe dir den Raum.
Ja.
Ich gebe dir nicht eine Funktion das in einem ökologischen Ding, dass ich halt noch zur Schütze rumgehe und den Bauern plage und sage, jetzt muss ich da einen Meter mehr Schilf machen und der Bauer wird wütend und am Schluss haben sie nur Krach und das will das Schilf nicht.
Das bringt niemandem
etwas. Ja, das will das Schilf auch nicht. Die Grundfrage ist, wie gestalten wir die gesellschaftlichen Zwischenräume der Menschen?
Mhm.
Und diese gesellschaftlichen Zwischenräume der Menschen, das heißt die Verhältnisse, die sich in Wertmaßstäben, in Geldmaßstäben ausdrücken. Wer bekommt eine gute Erziehung, wer bekommt eine schlechte Erziehung? All diese Dinge, die sind ja daran, da ist man ja daran, das irgendwie immer gerechter und gerechter zu machen, mindestens zu versuchen. Aber es gibt da viele Dogmen, oder, die man nicht fragen darf. Ich war ja 12 Jahre im Parlament, in der Politik, und da gibt es die eine Seite, die löst das Problem so und die andere so, oder? Und dann streiten sie darüber, welcher Weg ist der richtige. Dabei braucht es beide. Oder?
Genau.
Und sie müssen nur reden miteinander, dann haben sie eine Lösung. Und diese Frage, oder, da muss das, was zwischen den Menschen lebt, als Verhältnisse, was wir einfach akzeptieren, oder? Als Verhältnisse, der eine ist da geboren, der andere ist so, also muss es so sein und so. Und dann gibt es die amerikanische Geschichte, der aus dem Tellerwäscher einen Millionär macht und dann denken alle, das will ich auch und so. Diese menschlichen Verhältnisse müssen mit der Natur in Resonanz sein und sonst kommt es nicht gut.
Nein.
Und das meine ich mit, das braucht Liebe, das braucht Empathie, das braucht Bewegung aus Beziehung, das braucht Betroffenheit aus Beziehungen, aber nicht so stark betroffen, dass ich dann wieder blind herumrenne, sondern das braucht eine Art von wirklich, ich glaube an diese Milliarden jahrlange qualitätsgesicherte Zusammenhalt.
Ja.
Und diesen Zusammenhalt habe ich in meiner Leber. Meine Leber hat eine einzige Leberzelle von mir und ich habe, glaube ich, 5 Milliarden davon, macht pro Minute 100 Befehle oder 1000 Befehle. Und das 5 Milliarden Mal. Und das ist das Gleiche, was im Boden passiert zwischen Milliarden von Bodenbakterien und so weiter.
Mhm.
Das heißt, wir haben dieses Ganze, dieses Geflecht und wir müssen hinter die Dinge ein bisschen sehen. Wenn wir philosophieren, dann sind wir in der Geometrie des Ganzen, oder?
Mhm. Das Leben kann eben das Leben sehr gut, weil es macht es ja schon seit, was weiß ich, wie vielen Millionen Jahren. Problematisch wird es, wenn der Mensch sich aufspielt als, ich weiß es besser als das Leben, und dann seine Regeln diktiert.
Genau, für das braucht er Empathie. Ich bin ein absoluter Fan von Gesprächen. Von Gesprächen mit Pflanzen, von Gesprächen zwischen Menschen, von Gesprächen mit Tieren, von Gesprächen mit mir und dem Boden, von meinem Fuß, der auf dem Boden steht und mit jedem Schritt ein Gespräch macht, in der wunderbaren Kuppel, die mein Fuß hat, die nur der Mensch hat, diese Kuppel, und wo er eine Kuppel auf den Boden stellt, wo er mit jedem Schritt eigentlich eine Himmelskuppel auf den Boden stellt. Oder? Mit jedem Schritt. Ich bin ein Fan von all diesen wunderbaren geometrischen und Narrativen, die dann stehen, wenn der Mensch mit seiner Aufrechte in der Welt steht, seine Arme freigespielt bekommt und in seiner ganzen Gestalt eigentlich diese Freiheit ausgedrückt bekommt.
Ja, ja.
Und dieses Ebenmaß, diese Geometrie, das ist für mich eigentlich der See der Möglichkeiten, der sich einen Leib bildet.
Aus Liebe.
Um dem Geist in der Welt zur Ökologie zusätzlich noch die bedingungslose Liebe als zusätzliche Kraft einzuverleiben. Das ist die Aufgabe des Menschen. Ich glaube, der Mensch hat die Aufgabe, die Welt zu ändern. Aber nicht einfach so, wie er will, sondern mit so, wie es will.
Ja, genau. Ja, genau.
Und sonst verkennen wir unsere Aufgabe. Und wenn wir unsere Aufgabe verkennen, ich kann nur Beziehungen machen, wenn ich weiß, wer ich bin. Ich kann nicht Beziehungen, alle diese Beziehungen, wo ich hoffe, dass der Partner mich rettet, ist keine Beziehung. Sondern Beziehung ist eine Resonanz zwischen zwei Wesen, wo sie beide einander helfen, sich zu erkennen. Ich erkenne dich. Dann bin ich in diesem Gleichgewicht von Sein und Werden. Ich bin nicht man kann auch sagen, von Sein und Haben von Erich Fromm. Und man kann alle Philosophen bringen. Und wir haben dann das Verkrustende, das Starre, das Tote. Und wir haben das Lebendige, das sich Ändernde, das Agile, das sich... Also, und hier brauchen wir wieder ein Gleichgewicht und wieder ein Gleichgewicht und wieder ein Gleichgewicht. Das heißt, jedes Mal, wenn wir kommen, haben wir wieder diese Extreme, die haben wir da, oder? Das sich Überhöhende, Begeisternde und das Erstarrende, Kalte. Ja. Oder? Und dazwischen haben wir etwas.
Ja. Eben, es ist nicht entweder oder, sondern...
Nein, und dieses Erstarrende, dem sagt man in allen Kulturen manchmal das Satanische oder das Arimanische oder das Materielle oder so. So. Und das Begeisternde, das ist irgendwie die Überhöhung, oder? Also ich bin besser als du. Und es gibt so Menschen, die sagen mit jedem Satz, den sie sagen, sagen sie immer, du bist ein Arschloch und ich bin gut, oder?
Ja, ja.
Das ist so drin, oder? Und das sind auch Naturkräfte, das sind nicht irgendwie böse. So, die müssen wir alle einbeziehen, die sind dazu da, um uns in der Mitte, die Mitte zu zeigen. Weil wenn die nicht wären, könnten wir die Mitte nicht immer wieder neu suchen.
Ja, und dieses immer wieder neu suchen oder immer wieder neu ankommen, hat ja auch, ist ja sehr freudvoll. Oder wenn ich jedes Mal wieder mit der Kuh meditieren kann, ihr zuschauen kann, wie sie im Gleichgewicht ist, dann ist das ja nicht unbedingt mühsam.
Nein, und das nenne ich dann eben die wesensgerechte Landwirtschaft, oder? Und das verstehen dann viele Leute falsch. Die meinen, das sei besonders artgerecht, weil dass die Kuh auch noch ihre Hörner hat, anstatt keine Hörner. Sagen, das ist dann artgerecht, ist wenn es so. Aber wesensgerecht ist etwas völlig anderes. Wesensgerecht wäre für mich, die Kuh kommt ihre Aufgabe in der Welt zurück. Und der Mensch organisiert die Verhältnisse bis ins Wirtschaftliche so, bis ins Geld verdienen, bis ins Ding, bis mit seinen Bedürfnissen inklusive, alles, Inklusion. Er organisiert einen Bauernhof so, dass die Kuh ihre Aufgabe in der Welt wieder übernehmen kann. Stell dir vor, wenn du die Aufgabe in der Welt nicht übernehmen kannst. Und die Aufgabe der Kuh ist zum Beispiel, den Humus aufzubauen. Das heißt, wenn eine Kuh dazu beitragen kann, an einem Stück Ort den Humus ins Gleichgewicht zu bringen durch ihre Grasfresserei, nicht Sojafresserei von Ding, sondern an diesem Standort die Pflanzen zu fressen und an diesem Standort Fruchtbarkeit zu entwickeln, dann bekommt sie ihre Aufgabe zurück, indem ich die Verhältnisse wieder so herstelle, wie sie sind. Fantasievoll, lebendig, im sozialen Kontext. Ich muss noch leben davon. Ich kann nicht arbeiten, um nachher noch Bauer zu sein. Ich muss das durch. Und dann beginnt an einem solchen Ort. Und darum sind dann die Leute auch so begeistert, wenn sie auf solche Höfe kommen. Oder?
Ja.
Sagen, irgendwas ist das da, was mich da fasziniert. Oder? Wenn das beginnt, wesensgerecht zu werden, wenn ein Pferd eine Aufgabe hat, ihre absolute Eleganz in der Bewegung zu zu schenken in einem Kontext drin, dann hat das Pferd eine Aufgabe, nicht dem Menschen gegenüber, sondern in sich selbst, ja, in der Ökologie des Ganzen, oder? Dann, das ist wesensgerecht. Und das habe ich noch nicht gefunden für einen Huhn. Ich habe so Ahnungen, aber ich habe es für die Kuh ziemlich genau erfunden. Gefunden, nicht erfunden, hoffentlich. Und das ist dann das Glücksgefühl.
Ja.
Und das Glücksgefühl kommt dann nicht nur von mir, sondern dann kann ich objektiv neben einem Menschen stehen auf meinem Hof und sagen, spürst du das auch? Und er sagt, boah, was ist da?
Ja.
Oder? Ja. Und dann habe ich, ein Glücksgefühl. Dann habe ich gemeint, Moll, jetzt habe ich eine neue Musik komponiert, die angenommen wird und nicht Misstöne hervorruft, sondern entwickelt. Und wenn daraus Nahrung entsteht, bin ich überzeugt, dass dann wirkliche Menschennahrung, dass dann eben diese Nahrung auch eine andere Wirkung hat auf Menschen, als wenn eine Nahrung entstanden ist aufgrund von Quälerei. Und wo dem Menschen eigentlich gesagt wird und vorgeführt wird und bewiesen wird, der Mensch muss die Natur quälen, um zu leben. Und ich glaube, das ist die Grundfrage.
Grüezi. Ja. Das wäre dann auch, oder ist ja dann auch, nicht wesensgerecht für uns Menschen.
Selbstverständlich.
Genau.
Weil wenn sich der Mensch definiert als das Wesen, das Wesensgerechtigkeit für andere hinstellen muss, ist es immer ein Schuss ins eigene Knie. Und so definiere ich den Menschen. Saint-Exupéry sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Oder? Also das ist nur mit dem Herzen erkennbar.
Unser Gespräch geht noch lange weiter auf dem Spaziergang. Wir hören erst auf, als meine Soundkarte voll ist. Und Martin Ott, der hört nicht auf, sondern macht sofort weiter. Er fädelt am Handy dieses und jenes ein. Unaufhaltbar in seinem Engagement für eine noch bessere Welt. So kitschig das auch klingen mag. Und hier geht's dann weiter in 2 Wochen. Merci vielmals fürs Zuhören. RefLab.